Die Radio Wissen. Update.
Die EU-Kommission hat heute Pläne vorgestellt, wie das Dublin-System zur Aufnahme und Verteilung von Asylsuchenden reformiert werden könnte. Der große Wurf, nämlich ein gemeinsames europäisches Asylverfahren, wurde es aber erstmal nicht.
In political terms, it is not realistic.
Politisch ist das derzeit nicht machbar. Deswegen schlagen wir das heute auch nicht vor.
And we are not putting this forward as an option today.
Sagt der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans. Stattdessen sollen Veränderungen am alten Dublin-System erstmal Abhilfe schaffen. Das ist das erste Thema bei uns im Update. Ich bin Jakob Vogel. Guten Abend.
Update.
Die Flüchtlingskrise in der EU hat vor allem eines gezeigt. Viele Asylsuchende wollen in die Union, aber nur wenige EU-Länder wollen Schutzsuchende aufnehmen. Und das bisherige Dublin-System hilft bei einer fairen Verteilung schon gar nicht. Das weiß auch die EU-Kommission, Vizepräsident Frans Timmermans.
The present system is not working.
Das bisherige System basiert die Entscheidung darüber, wo ein Asylantrag bearbeitet wird, darauf, wo der Asylsuchende in der EU ankommt. Das ist weder fair noch nachhaltig, denn die schiere Anzahl der Menschen, die kommen, hat den Großteil der Last auf die Schultern einiger weniger Mitgliedstaaten gelegt.
And just a very few number of member states.
Timmermans meint Griechenland und Italien, denn in diesen beiden Ländern kommen die meisten Bootsflüchtlinge an. Jetzt will die EU die Dublin-Regeln so verändern, dass die Belastung gerechter verteilt wird. Dazu hat sie heute zwei Optionen vorgeschlagen. Unser Reporter Sebastian Schöbel fasst sie zusammen.
Option 1, alles bleibt wie es ist. Das Land, in dem der Asylsuchende die EU betritt, ist auch zuständig. Nur in Notfällen, wenn zu viele Flüchtlinge kommen, werden die Menschen auf andere EU-Staaten verteilt. Oder aber Option 2, die Asylsuchenden werden sofort auf die ganze EU verteilt, nach einem Schlüssel, der nicht nur die Kapazitäten der Länder in Betracht zieht, sondern auch die Bedürfnisse der Menschen selbst, zum Beispiel, ob sie in einem EU-Land bereits Familie haben.
Beide Vorschläge will die EU-Kommission jetzt mit den Mitgliedstaaten besprechen. Kritik an den Plänen kommt von der EU-Parlamentarierin Birgit Zippel von der SPD. Ihr gehen die Vorschläge nicht weit genug.
Wir brauchen ein komplett neues System. Alles andere ist für uns nicht zu akzeptieren.
Aus der CDU kam dagegen Lob für die Vorschläge. Europaparlamentarier Herbert Reul meinte, dass das Reformpapier am richtigen Punkt ansetze.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz lassen viele kein gutes Haar an den Plänen der EU-Kommission. Auf tagesschau.de schreibt Barbarossa 2, das ist doch alles nur Phrasendrescherei. In den Nachrichten wird von 5 Staaten berichtet, die bereit sind, Asylanten aufzunehmen. Da kann man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Konzepte vorlegen. Und ob den Asylanten diese Staaten außer Deutschland genehm sind, ist auch noch nicht sicher. Bundesgaukler meint, klar, wenn die EU-Kommission unter fadenscheinigen Argumenten noch mehr Kompetenzen an sich reißen kann, dann macht sie es. Thiers ist sich sicher, am Ende kommen sie doch nach Deutschland. Die Unfähigkeit unserer Politiker wird es schon richten, dass keine verbindlichen Abkommen zustande kommen. Auf Zeit.de gibt es auch Stimmen für ein gesamteuropäisches Asylrecht, zum Beispiel von OK Mine. Mittel- bis langfristig geht an einem System der EU in dieser Richtung nichts vorbei oder die EU hört auf zu existieren. Mit den richtigen Plänen zu warten bis zur nächsten Krise wäre noch viel realitätsferner, wenn auch politiktypischer. Und Edson Bratzeit-Brotheiß findet die Vorschläge zwar alt und überfällig, aber schreibt auch, ich kann die negative Einschätzung dazu in puncto Umsetzbarkeit nicht teilen. Klar, es gibt verschiedene Meinungen in den EU-Staaten, aber deswegen gleich überhaupt nichts zu tun, ist absolut keine Option.
Was sonst noch wichtig war?
2015 gab es weltweit so viele Hinrichtungen wie seit 25 Jahren nicht mehr. Die Menschenrechtler von Amnesty International sprechen von mehr als 1600 Hinrichtungen im aktuellen Todesstrafenreport. Das sind 50% mehr als im Jahr davor und es könnten noch viel mehr sein, denn zu China gibt es weder Zahlen noch Schätzungen. Dabei geht Amnesty davon aus, dass dort weltweit die meisten Todesurteile vollstreckt werden. Weil China aber im aktuellen Bericht nicht auftaucht, stehen 3 andere Länder ganz vorn: Iran, Pakistan und Saudi-Arabien. Pakistan hat die Todesstrafe erst vor einem Jahr wieder eingeführt. Audrey Gorkran von Amnesty sagte der ARD.
Es gibt überhaupt keinen Beweis, dass die Todesstrafe abschreckender ist als lange Haftstrafen. Man muss genau hinschauen, wer da wirklich hingerichtet wird. Was manche Länder tun und sagen, ist nicht das Gleiche.
Im Report stehen aber auch positive Entwicklungen, zum Beispiel in den USA.
In den USA sinkt die Zahl der Hinrichtungen und Todesurteile. Einige Bundesstaaten haben Hinrichtungsstopps verhängt, aber wir sind noch nicht nah genug an einer Abschaffung der Todesstrafe in den USA.
Die Demokratische Republik Kongo, Madagaskar, Suriname und Fidschi haben die Todesstrafe letztes Jahr ganz abgeschafft. Damit gibt es jetzt mehr Länder auf der Welt, die die Todesstrafe abgeschafft haben, als solche, wo es sie noch gibt. In der Affäre um die Panama Papers wehrt sich die beschuldigte Kanzlei gegen das Datenleck. Ein Sprecher von Mossack Fonseca sagte, dass man das Möglichste tun werde, um den Dieb zu bestrafen. Die Kanzlei geht davon aus, dass ihr Server gehackt wurde. In Panama hat sie deshalb Strafanzeige gestellt. In Island gibt es Verwirrung um den Rücktritt von Premierminister Sigmundur Gunnlaugsson. In einer Pressemitteilung steht, dass er gar nicht zurückgetreten ist und er auch weiter Vorsitzender seiner Partei sein will. Sein Stellvertreter soll nur vorübergehend sein Amt als Ministerpräsident übernehmen. In der Schweiz hat die Bundespolizei die Zentrale der UEFA heute durchsucht. Dabei ging es um zweifelhafte Geschäfte des ehemaligen Generalsekretärs und heutigen FIFA-Chefs Gianni Infantino. Und in Bayern soll morgen Finanzminister Markus Söder im Landtag Stellung zu den Enthüllungen aus Panama nehmen. Er muss Fragen zu den Briefkastenfirmen der Bayerischen Landesbank beantworten. Der Energiekonzern NBW bekommt für das Atommoratorium im Frühjahr 2011 keinen Schadensersatz. Das Landgericht in Bonn hat eine entsprechende Klage abgewiesen. Der Stromkonzern wollte vom Bund und vom Land Baden-Württemberg 261 Millionen Euro Schadenersatz erstreiten. Es ging dabei um die vorübergehende Stilllegung von Atomkraftwerken nach der Katastrophe von Fukushima. Die Bundesnetzagentur hatte die als Reaktion auf den Supergau in Japan verfügt. Das Landgericht in Bonn wies die Klage ab, weil NBW damals nicht direkt gegen die Anordnung vorgegangen ist. Gerichtssprecher Bastian Zech.
Die NBW hat seinerzeit bewusst darauf verzichtet und fürchtete damals Imageverluste. Die Kammer hat entschieden, dass man dann aber nicht nachher, wenn man diese Anordnung hat bestandskräftig werden lassen, dann Schadensersatz fordern kann.
Der Prozess in Bonn ist Teil einer ganzen Reihe von Verfahren, mit dem sich die Stromanbieter gegen den schnellen Atomausstieg der Bundesregierung wehren. Wobei es hier jetzt nur um das vorübergehende Moratorium direkt nach Fukushima ging. Vor dem Bundesverfassungsgericht klagen E.ON, RWE und Vattenfall auch grundsätzlich auf Schadenersatz für den später vollzogenen Atomausstieg. Jan Böhmermann bekommt wegen seines Erdogan-Schmähgedichts jetzt Ärger. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat Ermittlungen aufgenommen. Es geht um den Verdacht der Beleidigung von Organen oder Vertretern ausländischer Staaten. Böhmermann hatte in seiner Sendung Neo Magazin Royal ein ziemlich beleidigendes Gedicht über den türkischen Staatschef vorgetragen und dazu gesagt, dass man das eigentlich nicht dürfe.
Was noch wichtig wird.
In den Niederlanden läuft die Abstimmung über das EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine. Das Abkommen ist zwar schon seit Anfang des Jahres vorläufig in Kraft, aber die Niederlande sind das letzte EU-Land, das den Vertrag noch nicht ratifiziert hat. Bei dem Referendum geht es aber nur vordergründig um die EU-Beziehungen zur Ukraine. Zu der Volksabstimmung haben EU-Skeptiker aufgerufen. Sie wollen mit einem Nein der EU und ihrer Regierung einen Denkzettel verpassen. 30% müssen heute ihr Kreuzchen machen, damit das Referendum gültig ist. Sollten die Wähler dabei das Abkommen ablehnen, bekommt der niederländische Regierungschef Mark Rutte ein Problem. Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders.
Wenn Premier Rutte ein Nein der niederländischen Bevölkerung missachtet, dann können ihm die Menschen noch weniger vertrauen, als das jetzt schon der Fall ist. Das wäre politischer Selbstmord.
Rutte selbst hat sich vor dem Referendum nicht dazu geäußert, wie er mit dem Ergebnis umgehen will. Rechtlich bindend ist die Abstimmung für die niederländische Regierung nicht. Der Fraktionschef seiner rechtsliberalen VVD, Halve Sjöstra, sagt.
Wir müssen schauen, welche Folgen ein Nein hätte. Irgendwelche Folgen hat es auf jeden Fall, aber als Politiker tragen wir auch Verantwortung. Und deshalb entscheiden wir erst, wenn alle Karten auf dem Tisch liegen. Und eine dieser Karten wird das Ergebnis des Referendums sein.
Und eine von den Karten ist der Ausschlag von dem Referendum.
Bis 21 Uhr läuft noch die Abstimmung. Das Parlament will sich in 2 Wochen mit dem Ergebnis befassen. Sollten die Neinsager gewinnen und die niederländische Regierung das Abkommen mit der Ukraine letztlich nicht ratifizieren, dann müsste Brüssel die Vereinbarung nachverhandeln.
Und sonst in der Welt?
In Libyen gibt es jetzt nur noch eine Staatsführung, die von der UNO vermittelte Einheitsregierung. Die international nicht anerkannte islamistische Regierung hat aufgegeben. Sie erklärte, dass sie weiteres Blut vergießen und eine Spaltung des Landes vermeiden will. Der UNO-Sondergesandte für Libyen sagte, das sei eine gute Nachricht. Die Einheitsregierung hat erst vor wenigen Tagen in Tripolis ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist Teil eines Abkommens. In dem steht auch, dass Libyen eine neue Verfassung bekommen und Parlamentswahlen organisieren soll. Ziel ist es, den seit 5 Jahren andauernden Bürgerkrieg zu beenden. Seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi haben sich in Libyen viele bewaffnete Gruppen bekämpft.
Jeden Tag trinken rund 20 Millionen Menschen in Bangladesch Wasser, das mit Arsen belastet ist. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch macht der Regierung von Bangladesch deshalb schwere Vorwürfe. Sie unternehme nicht genug dagegen, dass das Arsen ins Grundwasser und damit auch in die Brunnen gerate, aus denen die Menschen ihr Trinkwasser holen. Dadurch sterben laut Human Rights Watch jedes Jahr tausende Menschen. Eine Lösung sei, tiefer für neue öffentliche Brunnen zu bohren. Dann könne das Arsen nicht mehr ins Wasser gelangen, weil es nur in den oberen Erdschichten vorkommt. Daran haben die Politiker in Bangladesch aber kein großes Interesse. Sie genehmigen laut der Menschenrechtsorganisation lieber private Trinkwasserbrunnen von reicheren Bürgern, die sie im Wahlkampf unterstützen. Die University of Northern New Jersey hat ausländischen Studenten auf ihrer Internetseite eine hervorragende Ausbildung versprochen. Doch in Wirklichkeit gab es dort weder Professoren noch Vorlesungen. Wie US-Behörden mitteilen, haben Betrüger den Namen der Fake-Uni genutzt, um so mehr als 1000 Ausländern zu helfen, US-Studentenvisa zu bekommen. Die Beschuldigten wussten, dass die Uni gar nicht existiert. 21 Menschen seien jetzt festgenommen worden, ihnen drohen angeblich mehrere Jahre Haft. Die Schein-Uni wurde in diesem Fall aber nicht von Betrügern selbst gegründet, sondern von verdeckten Ermittlern der US-Einwanderungsbehörde. Sie wollten so kriminellen Netzwerken auf die Spur kommen, was ihnen offenbar auch geglückt ist.
Wissensnachrichten.
Urban Gardening ist seit Jahren ein großer Trend. Immer mehr Leute in der Stadt wollen gerne auch ein bisschen Landleben in ihrem Alltag haben. Wissenschaftler aus den USA haben sich jetzt Gärten in Chicago näher angesehen. Und meine Kollegin Anna Berling hat die Studie gelesen. Anna, den Forschern ging es allerdings eher um die klassischen Nutzgärten und auch nur um die von den Einwanderern bzw. von Afroamerikanern. Was ist das Besondere gerade an diesen Gärten?
Eins der Hauptergebnisse dieser Studie ist, dass gerade diese Gärtner ziemlich viel für die Vielfalt der Pflanzen in der Stadt tun. In der Studie wurden die insgesamt knapp 60 Haushalte in drei Gruppen aufgeteilt, nämlich Einwanderer aus China und aus Mexiko und Afroamerikaner. Und da hat sich gezeigt, dass die Gärten dieser drei Gruppen zwar auch Gemeinsamkeiten haben, zum Beispiel waren Kürbispflanzen und Minzesorten relativ weit verbreitet, dominiert haben aber die Unterschiede.
Heißt, jeder baut an, was er am liebsten isst?
Ja, so ungefähr. Chinesische Gärtner hatten zum Beispiel eine Vorliebe für Bittermelonen oder Pak Choi. Mhm. Bei mexikanischen Familien fanden sich oft Chilis und verschiedene Kräuter und die afroamerikanischen Gärtner haben häufig Okraschoten und Kohlsorten angebaut. Interessant war aber außerdem, dass es auch bei der Art zu Gärtnern Unterschiede gab. So haben die Gärtner, deren Familien aus China stammen, den größten Wert auf Effizienz gelegt. Sie lassen viele Pflanzen in die Höhe wachsen, sodass der vorhandene Platz möglichst gut genutzt wird. Es gab bei ihnen auch weniger Schmuckpflanzen, also bunte Blumen zum Beispiel, als in den anderen Gärten. Ein weiterer Punkt, der den Forschern sehr wichtig war, dass der Garten auch eine wichtige soziale Funktion hat. Einerseits schafft man sich ein Stück Heimat im Hinterhof. Das sieht man eben an diesen kulturellen Unterschieden beim Gärtnern. Andererseits ist der Garten für viele ein wichtiges Hobby. Sie kommen vor die Tür und dabei dann auch ins Gespräch, zum Beispiel mit den Nachbarn.
Also zeig mir deinen Garten und ich sag dir, wer du bist. So lässt sich die Studie zusammenfassen. Ja. Von dem Garten können die allermeisten Studenten bei uns nur träumen. Schon eine Wohnung oder ein Zimmer zu finden, wird in vielen Unistädten immer schwieriger.
Denn in den letzten 5 Jahren sind die Wohnungen für Studenten immer teurer geworden. Am stärksten, nämlich um fast ein Drittel, sind die Mieten in Berlin gestiegen. Angespannt ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt aber auch in Frankfurt am Main, Stuttgart, Hamburg, Bonn und Köln.
Okay, gibt es denn auch Städte, in denen es noch ein bisschen besser aussieht?
Es gibt auf jeden Fall große Unterschiede. Während man in München für 30 Quadratmeter letztes Jahr im Schnitt 580 Euro Monatsmiete bezahlen musste, waren es in Bochum nur 329 Euro. Das Institut der Deutschen Wirtschaft, von dem diese Zahlen kommen, sagt aber, dass die Preise weiter steigen werden überall. Da hilft auch die Mietpreisbremse nichts.
Der Wohnungsmarkt in den Unistädten bleibt also umkämpft. Die nächste Meldung dreht sich auch ums Kämpfen, allerdings in der Tierwelt. Forscher aus Japan haben sich die Kampftaktik von Winkerkrabben angeschaut. Die gehen nicht gerade zimperlich mit ihren Gegnern um, oder?
Im Gegenteil, 138 Duelle haben die Wissenschaftler gefilmt. Und generell hat immer die Krabbe mit der längeren Schere gewonnen. Die Winkerkrabben haben nämlich entweder links oder rechts eine vergrößerte Schere zum Kämpfen. Interessant war vor allem, was passiert ist, wenn eine Krabbe die Schere im Kampf verloren hat.
Ja, dann stand die den Rest ihres Lebens wahrscheinlich ohne Schere da, oder?
Nee, diese Kampfscheren, die wachsen nach. Aber tatsächlich haben die Krabben immer gewartet, bis diese Schere ganz wieder da war und sich so lange aus Kämpfen rausgehalten. Und da die neuen Scheren nie so groß und stark waren wie die ersten Scheren, mussten sie sich was einfallen lassen. Und zwar haben sie sich bevorzugt schwächere Gegner gesucht und eine ziemliche ziemliche Show abgezogen. Um ihre Gegner gleich von vorne herein zu beeindrucken, haben sich diese Krabben ganz besonders aggressiv verhalten. Wow. Und diesen Bluff, den sehen die Forscher als Beleg dafür, dass Tiere ihre Taktik im Lauf ihres Lebens verändern und anpassen können.
Scherenkämpfe unter Winkerkrabben, das ist sicher sehenswert, stelle ich mir vor. Und für die Forschung offenbar sehr interessant. Danke, Anna.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht gibt es noch Schauer, vor allem in Richtung Bayern. Und in vielen anderen Teilen Deutschlands regnet es heute Nacht auch immer mal wieder. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 2 Grad. Morgen wird es dann kühler als heute, 10 bis maximal 15 Grad. Dazu viele Wolken und immer mal wieder Schauer. Und das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.